könnte nun, verehrte Anwesende, wie ein Rückfall aussehen. Wir waren eingeladen, das Glaubensbekenntnis zu begreifen, zu ertasten, zu erspüren, zu sehen. Und jetzt kommt wieder eine Rede. Nein, es kommt unser Singen. Man kann auch das Bekenntnis singen. Das ist ein Vorrecht der Christenheit. Ach, so haben wir nach 1945 in der Stunde Null angefangen. Ich weiß noch, den ersten Landesposaunentag 1946 unter dieser Losung: Jesus Christus herrscht als König. Und das Reich, das als tausendjähriges Reich geplant war, war vergangen und Ulm lag in Schutt und Asche. Aber unser Herr sitzt am Hebel, er regiert. Das hat ja auch dann politische Bedeutung gehabt, dass Männer hier aus unserer Gegend wie Paul Bausch, Wilhelm Sinzendorf und Paul Kaufmann sich verantwortlich gefühlt haben für die Gestaltung unseres zerstörten Gemeinwesens. Mit diesem Rückenwind des Bekenntnisses, sie, die einst beim christlichen Volksdienst schon gewesen waren, in der Weimarer Republik, aus christlicher Verantwortung und in der Kraft Gottes unsere zerfahrene Welt gestalten. Übrigens, es war schon bei Philipp Friedrich Hiller, dessen Lied wir gesungen haben, wenigstens in einigen Versen, war das die große Freiheit, die er sich hatte geben lassen. Es gibt ja unter den 26 Strophen, die zu diesem Lied gehören, einige, die kaum mehr gesungen werden, etwa: trachten irdische Monarchen, dieses Herdlein anzuschnarchen, die Herde Jesu, oh, ihr Hirte lacht dazu. Die Zeit der absolutistischen Herrscher, die meinten, sie könnten die Christengemeinde gängeln, trachten irdische Monarchen, dieses Herdlein anzuschnarchen. Oh, ihr Hirte lacht dazu. Er lässt diese kleinen Großen sich die Köpfe blutig stoßen und den Schafen gibt er Ruhe. Zürnet nicht erlaubte Machten. Dieses zielt nicht auf Verachten. Land und Zepter bleiben euch. Seid ihr aber Christi Spötter, wisset, er ist Gott der Götter. Sein ist Ehre, Macht und Reich. Verstehen Sie, was ein Fahrenstoß hinein in die Herrschaft der absolutistischen Fürsten hier in Württemberg, eine Erinnerung, wer der wahre Herr ist. Und deshalb bin ich so dankbar, Frau Laukenmann, dem evangelischen Arbeitskreis der CDU, den vielen Helfern hier aus dem Bezirk, dass sie, vor allem auch Herrn Binder, mit der Idee, dass wir ganz neu begreifen, was wir am Credo haben. Credo, das war bisher eigentlich so, dass es klar war, das ist das apostolische Glaubensbekenntnis, dieses komprimierte Bibelwissen, komprimiertes Offenbarungswissen, dass die Christenheit eint. Wir mögen verschiedene Traditionen haben, die griechisch-orthodoxe Tradition, die römisch-katholische Tradition, die vielen Traditionen der protestantischen Kirchen und Kirchentümer. Aber das ist uns gemeinsam die Basis des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Wir sind ja jetzt nicht weit weg vom Reformationstag. Morgen werden wir sein Gedenken am Sonntag, Reformationsfest. Die Reformatoren haben ja manches kritisiert an der mittelalterlichen Kirche, an ihrer Theologie, an ihrer Praxis, an ihrer Frömmigkeit. Das war nie angefochten. In keinem Satz, dass das apostolische Glaubensbekenntnis, Credo in unum Deum, ich glaube an den einen wahren Gott, dass das die Grundlage der Christenheit ist und an seinen Sohn Jesus Christus. Das, was uns in der Ausstellung so anschaulich, so fühlbar nahegebracht wird, dass die entscheidenden Lebensfragen: ich bin geboren mit meinem Leib und der Schöpfer hat mich gewollt, mit allen Kreaturen, Und ich kann mein Leben gar nicht anders führen, als dass ich von Schuld zu Schuld eile, dass so viel Zerbrochenes zurückbleibt, dass ich Gott dankbar sein kann, dass es einen Erlöser gibt. Und wenn Sie in der Ausstellung durchschreiten, bei den Gaben des Heiligen Geistes, durch diese Vorhänge Liebe, Freude, Frieden, am liebsten hätte ich dieses befestigende Seil, das gestern Nacht heruntergebrochen ist, auch heruntergerissen. Ich brauche doch Liebe, ich brauche doch Geduld, ich brauche doch den Frieden. Ich möchte gar nicht bloß hindurchschreiten, das habe ich nicht hinter mir. So, noch vor mir als Aufgabe, der Heilige Geist will in meinem Leben noch etwas gestalten. Lebensfragen, die im Credo dargestellt sind. Und es wäre an der Zeit, dass die Christenheit und auch unsere Welt neu begreifen, was das für ein Geschenk ist, für ein Angebot, das Credo. Nicht eine Indoktrination. So wird das immer wieder dargestellt. Sie kennen wahrscheinlich alle den Bericht, dass Jesus in dem Prozess, als er vor Pilatus geführt wurde, gefragt wurde vom römischen Statthalter: Bist du ein König? Bist du der König Israels, der Messias? Und Jesus antwortet: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich Wahrheit bezeuge. Wahrheit über Gott, Wahrheit über die Welt, Wahrheit über jeden Menschen. Und dann hat Jesus weitergemacht: Wer aus der Wahrheit ist, wer ehrlich ist vor sich selbst und vor Gott, der vernimmt meine Stimme. Ich muss die Wahrheit nicht einpauchen, nicht eintrichtern, nicht indoktrinieren, sondern ihr dürft doch prüfen, ob das nicht die Wahrheit eures Lebens ist und die Wahrheit, die ihr Erlösten braucht. Dazu soll die Ausstellung auch helfen. Wir danken den Initiatoren und denen, die mitgewirkt haben, dass sie uns wieder draufbringen, auf dies fragen, habe ich das nicht zu schnell, holter die Polter, ritsch, ratsch, weggelegt? Habe ich das überhaupt schon begriffen, was komprimiert mir im Bekenntnis, im Credo dargeboten wird? Aber da ist das Thema, dass wir uns heute Abend geeinigt haben, das Credo kontra religiöse Beliebigkeit. Credo verdient ein ganz großes, eindeutiges, würdevolles Pro. Und dazu hilft die Ausstellung. Aber zugleich haben sich die Veranstalter herausfordern lassen durch die heutige Situation, auch etwas kritisch zu beleuchten, wie heute mit dem Begriff des Bekennens umgegangen wird. Unser Bundeskanzler hat dem regierenden Bürgermeister von Berlin gedankt, dass er sich zu seiner besonderen Lebensform bekannt habe. Ach, was ist denn das für ein Begriff von Bekennen? Zugleich hat derselbe Kanzler, als er nicht willens war, die Eidesformel zu sprechen, so wahr mir Gott helfe, gesagt, das gehört nicht in die Öffentlichkeit, das ist eine private Sache. Welches geniale Missverständnis. Es gibt Dinge in unserer Welt, die man am besten verschweigt. Und es gibt Dinge, die bekannt gehören mit Pauken und Trompeten. In Israel ist es bis heute so. Sie können in jeden Synagogengottesdienst hineingehen, wenn das zu Beginn angestimmt ist. Schema Israel, höre Israel. Grundbekenntnis, 5. Mose 6. Wird immer wieder gerufen, fast jubelnd in freundlicher Freude. Wir haben einen Fakt, an dem wir uns halten können. Israel, höre, der Herr dein Gott ist Gott allein und du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von all deinen Kräften. Wir hätten ja nicht die herrlichen Psalmen, wenn nicht Menschen immer wieder erfüllt gewesen wären von dem, was sie an Gott erkannt haben, sodass sie es weiter sagen mussten, so wie es einmal im Neuen Testament berichtet ist: Wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollen von dem, was wir gesehen und gehört haben, was uns Gott erschlossen hat, was wir mit Gott erfahren haben. Das wollen wir weiter sagen, nicht bloß als persönliches Bekenntnis, sondern so, dass sich andere einklinken können. Sagen, das habe ich auch erlebt. So geht mir es auch. Das ist mir auch eine Hilfe. Daran will ich mich auch festhalten. Dazu will das Bekenntnis des großen Credo, das apostolische Bekenntnis um 200 nach Christus, als komprimierte Bibel uns der Christenheit gegeben. Dazu will das helfen. Und noch einmal zurück zu diesem etwas merkwürdigen Gebrauch von Credo. Sie können es immer wieder hören und lesen, dass da heißt, der Oberbürgermeisterkandidat bekannte sein Credo, dass nur Jogging den Körper fit erhält. Oder die neue Schulleiterin sagte als ihr persönliches Credo, dass nur die Kenntnis von Fremdsprachen wirklich den Lebenshorizont weitet. Der Begriff Credo hat sich bei uns eingeschlichen, wird verwendet für das, was wir eigentlich sagen, es ist ihm wichtig, da legt er Wert drauf. Total falsch. Dieses wertvolle, großartige Wort Credo zu benutzen, dafür, was Menschen sagen, ich sehe es eben so an. Selten wird dann bei solchen persönlichen Credos von Religiösem gesprochen. Und wenn Religiöses tangiert wird, dann ist meist der Unterton dabei, ich persönlich halte es ja nicht so mit der Christenheit, für mich sind die alten Bekenntnisse überholt, ich selbst meine, man müsste das heute so sagen. Wenn Sie die neueste Nummer des Gemeindeblatts von Württemberg aufschlagen, da ist eine kleine Umfrage bei ein paar Menschen, was sie unter Sünde verstehen. Und fast alle sagen, nach meiner Meinung. Entschuldigung, da ist überhaupt nicht gefragt nach der Meinung. Da steht in der Bibel schwarz auf weiß drin, was Gott betrübt und was dazu hilft, dass wir alle einen Erlöser brauchen. Da geht es nicht um, nach meiner Meinung sollte man das nicht als Sünde bekennen, nach meiner Meinung sollte man... Was für ein Missverständnis, dass in Dingen des Glaubens, die aufgrund der Offenbarung Gottes uns zum Wissen gegeben sind, die in der Bibel uns übereignet wurden, Menschen die Kühnheit haben zu sagen, aber ich meine das so. Es gehört schon ein ungeheures Maß von Selbstbewusstsein dazu. Gegen alle Offenbarung, gegen das, was in der Christenheit in 2000 Jahren festgehalten wurde, zu sagen, aber ich meine das so. Sie merken, wie unsere heutige Zeit konzentriert ist auf den Egoismus, die Not unserer Zeit. Nebenbei gesagt, das wird ein Riesenproblem werden mit all dem, was wir eigentlich uns an Einschränkungen zumuten müssen, dass jeder sagt, auch mir nicht. Unser Volk geht dran kaputt, weil wir immer nur sagen, ich. Aber auch religiös, dass wir immer meinen, manche sagen sogar, die Reformation hat Gedankenfreiheit gegeben, dass jeder sich seine eigenen Gedanken über Gott und Welt machen kann. Die Leute müssten mal wieder ein bisschen Nachhilfeunterricht in Kirchengeschichte bekommen. Dass Luther gesagt hat, selbst Konzilien können irren, selbst Päpste können irren. Ich halte mich nur an das Wort der Schrift, das ist die alleinige Autorität und nicht, was ich meine und was andere meinen, sondern was Gott in seinem klaren Wort sagt und was nun im Bekenntnis komprimiert wurde als das Wichtigste, das wir mitnehmen können. Aber nun bin ich nicht so außer der Welt, dass ich nicht auch mitbekommen habe, dass manche sagen, mäkelnd sagen, Entschuldigung, wir leben 2003, kann man denn mit dem alten Bekenntnis noch kommen? Ich verstehe das. Wenn Sie als Gemeindepfarrer schöne Taufgottesdienste haben und Eltern und Paten noch nicht mal mehr Lobe den Herren singen können, von wegen Glaubensbekenntnis mitsprechen, von wegen verstehen, was im Glaubensbekenntnis ist, die Anfechtung eines Pfarrers, dass er dann taufen soll. Was soll denn das? Als Gemeindepfarrer erlebt man das, wie schwierig das ist, wenn die Kinder in der Schule kaum mehr ein Gedicht lernen müssen, kaum mehr preisen mit viel schönen Reden. Und jetzt sollen sie auswendig lernen, ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen. Ein bisschen schwierig. Und da kommen die Eltern und sagen, es ist eine Zumutung. Man kann doch nicht mit so altem Stoff die Kinder vollstopfen. Das ist eine Überforderung. Und Jungfrauen, Geburt und Himmelfahrt und Trinität. Der amerikanische Romanschriftsteller John Updike hat den großen Satz gesagt, ohne eine übernatürliche Rettungsaktion ist unsere ganze irdische Existenz sinnlos. Das sage ich immer, wenn manche Leute kommen und sagen, aber man kann doch nicht mehr mit der Jungfrauengeburt. Das sage ich nicht, alles biologisch doch auch interessant. Nicht durch diesen Satz. Wenn Gott nicht auf eine übernatürliche Aktion eingreift, in unserer Welt sind wir alle verloren. Wenn da nichts Außerordentliches ist. Und Trinität, ach, wie kann man Trinität, was das komisch ist. Dieses ist ganz praktisch. Viele Christen wären nicht auf Adolf Hitler so schnell hereingefallen, wenn sie die Trinität ernst genommen hätten. Adolf Hitler hat sehr viel von Anfang an gesprochen, von der Vorsehung. Und da haben schon viele Christen gesagt, ganz toll, nicht? Er hat von Gott nicht gesprochen, Vorsehung. Und je schlimmer es im Krieg dann zuging, hat er dann ab und zu auch vom Allmächtigen gesprochen. Und Christen haben wie Tremolo gesagt, dass das gehört in der letzten Rede, hat vom Allmächtigen geredet. Dann Begriff aus dem Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Vater, nicht den Vater Jesu Christi, seinen eingeborenen Sohn. Wäre es denn denkbar gewesen, dass Adolf Hitler im nächsten Satz von Jesus Christus gesprochen hätte? Nein. Sein Gott war der Wotan oder Zio oder Witzli Putzli oder sonst was. Ganz praktisch, Sie müssen sich immer überlegen, wenn jemand von Gott redet, wäre denn er auch bereit, im nächsten Satz von dem zu reden, in dem Gott persönlich zu uns gekommen ist? Zu meinem Sohn haben Sie in seiner Vikarsgemeinde gesagt, ach, Herr Schäffbuch, Sie sprechen in der Predigt so viel von Jesus, 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 wozu soll das gut sein? Vielleicht für unsere Russlanddeutschen ist das gut, aber sonst genügt doch Gott. Nein, die Väter des Bekenntnisses haben gesagt, es genügt nicht, sonst können wir uns schnell mit den Türken einigen. Die glauben auch an Allah, an Gott. Das Bekenntnis sagt, du musst eigentlich, wenn du vom Allmächtigen redest, beim nächsten Satz schon bei Jesus Christus sein. Und der Heilige Geist ist nicht eine Emotion, ein Wirken, das irgendetwas Erhebendes in unser Leben gibt, sondern ist der Geist, der uns erst erkennen lässt, was wir an Jesus, dem Erlöser, haben. Aber nun wollte ich ja nicht irgendwelche Konfirmandenunterrichtsstunden nachvollziehen, sondern ein paar Gedanken sagen, die mir wichtig geworden sind. Ich danke dafür, dass Sie mir dieses Thema gestellt haben. Ich habe das vorher erwähnt, dass ja manche Leute sich outen. Es ist in, sich zu outen, wenn das Sprachbild nach. Mit seinem Lebensstil. Es gibt ganze Fernsehsendungen, wo Leute sich outen, was sie für einen Hass auf ihren Ehegefährten haben. Es gibt Leute, wo sie sich outen, wie sie das Geld, das sie hatten, verprasst haben. Merkwürdigste Vorstellung, wie man sich heute outet. Plus, selbst der Bundeskanzler, meine religiösen Dinge, die gehören in stille Kämmerlein. Nein. Das Bekenntnis will uns helfen, schon die herrlichen Bekenntnisse der Psalmen. Lob den Herrn alle Völker, preist ihn alle Heiden, denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte ich mir kommen? Bekenntnis. Das hat einer erlebt und zwar zugleich geöffnet, dass andere Menschen mit der Erfahrung, die sie mit Gott machen, das hineinnehmen können und auch laut aussprechen können. Vielleicht mit ihren Worten. Aber es gehört in unserer Welt wieder neu bekannt, und zwar nicht bloß in der Kirchenmusik, sehr herrlich, wenn das Apostolikum immer wieder in den großen Messen auftaucht, sondern dass wir ein Geländer haben, so wurde es vorher bei der Eröffnung der Ausstellung gesagt, ein Handlauf, das uns wichtig macht, was am Bekenntnis für Leute, die mit Gott rechnen wollen, wichtig ist. Es gab zu allen Zeiten, schon in der ersten Christenheit, Leute, die gesagt haben, nach meiner Meinung war Jesus nicht der Gottessohn, sondern war der Nazarener, war ein edler Mann. Und ist gar nicht so wichtig, dass er gestorben und auferstanden ist, was zeigen die da drüben in der Ausstellung das leere Grab. Wichtig ist, dass Jesus ein Vorbild war an Nächstenliebe und an Geduld. Ich möchte gar nicht bestreiten, dass das wichtig war. Aber das Bekenntnis hat gesagt, das können wir alles übergehen, die Heilungen Jesu, die Bergpredigen, bis hin. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Und Martin Luther hat es dann ausgelegt, und das gehört auch für uns zum Bekenntnis, der mich verdammten und verlorenen Menschen erlöst hat. Erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Das ich sein eigen sei. Das ist sehr praktisch. Wenn es mal bei Ihnen an die Stunde kommt zum Sterben, da Sie merken, die Brücken werden abgebrochen, die Frage, wem gehöre ich? Meinem Körper, dem bisschen Leben, in das ich mich festkralle, gehöre ich meinen Angehörigen oder gehöre ich im Leben und im Sterben ihm? Und ich bin bloß noch gespannt, was nach dem Tor des Todes kommen wird mit ihm. Große Erlösung. Auf dass ich sein eigen sei. Es gab schon in der ersten Christenheit Leute, wir wissen sogar an der Kirchengeschichte herum, die gesagt haben, so wie Mohammed das auch gesagt hat, Jesus, der hat ja nur einen Scheinleib gehabt. Der da gekreuzigt wurde auf Golgatha, das war gar nicht der Prophet Isa, sondern das war was ganz anderes, fast ein Geistleib. Nein, hat das Bekenntnis gesagt. Geboren von der Jungfrau Maria. Der hat eine Mutter gehabt, wie jeder von uns eine Mutter hatte. Und er hat in Nazareth erlebt, was das menschliche Leben ausmacht. In seinen Ängsten und Begrenztheiten, wenn einer uns versteht, dann dieser Jesus, geboren von der Jungfrau Maria. Er war einer wie wir und doch total anders als wir. Nämlich von Gott gesandt. Gezeugt vom Heiligen Geist. Also Sie sehen, das Glaubensbekenntnis will uns auf wichtige Dinge hinweisen, die wir dann auch in unserem Bekennen weitergeben können. Aber nun ist das Bekenntnis, das ist mir wichtig, das zu sagen, nicht von irgendwelchen wild gewordenen christlichen Ideologen fabriziert worden. Sondern das Bekenntnis ist komprimiertes Bibelwissen. Und es gehört, wenn Menschen Anstoß nehmen an den kurzen Formulierungen der Bibel, des Bekenntnisses, gehört große Geduld dazu, zu sagen, ich will das gern erklären. Da brauchen wir Zeit. Man braucht für die wichtigen Dinge im Leben Zeit. Wenn ich oft bei meinen Besuchen als Prälat bei Landräten und Oberbürgermeistern gesagt habe, was macht Ihnen schlaflose Stunden in der Nacht? Da hat mal der Landrat von Biberach gesagt, da brauchen wir aber jetzt 2 Stunden. Für wichtige Dinge braucht man Zeit. Und wenn einer sagt, hör mal, du brauchst, dann sagt, Entschuldigung, hast du Zeit? Wann setzen wir uns mal zusammen? Dann will ich dir das erklären, dass selbst der Josef irre geworden ist. Ich denke, da hat was nicht gestimmt und da hat Gott ihm klar gemacht, die Welt braucht einen Erlöser und die Maria darf das Gefäß sein. Sie dürfen das erzählen. Die Bekenntnissätze müssen wieder aufblühen in der biblischen Geschichte und deutlich machen, dass sie nicht irgendwelche Doktrinen, sondern Facts, Tatsachen, etwas geschehen. So war das beim apostolischen Glaubensbekenntnis, als das ums Jahr 200 formuliert wurde. Das war immer so beim Augsburger Bekenntnis. Ein Hurra auf die Eva und auf die Schlange, dass sie dem Schöpfergott wieder Part geboten haben. Die Strömung haben wir heute wieder. Und da das Bekenntnis gesagt, nein, der allmächtige, gute Gott hat diese herrliche Welt gut geschaffen. Nicht einer, der Widerpart braucht, sondern gute Gott. Wir haben es nicht bloß mit Engeln zu tun und Dämonenmächten, sondern mit ihm, Glaube an Gott, den Vater. 1530, lassen Sie mich einen großen Sprung machen, als die Protestanten ihren Glauben vor Kaiser verantworten mussten in Augsburg, da war dem Martin Luther in der edlen Gestalt des Erasmus von Rotterdam vielleicht der schwierigste Gegner erwachsen. Weil Erasmus von Rotterdam sagte, tief in uns Menschen ist doch ein guter Kern. Es wäre so schön, wenn der in uns ein guter Kern wäre. Aber Jesus hat gesagt, aus dem Herzen des Menschen kommen arge Gedanken. Mord, Ehebruch, Hurerei, Falsch, Zeugnis, Lästerung, das können wir weitermachen, die Geiz, Neid. Und das Augsburger Bekenntnis hat gegen den Erasmus auf biblischer Grundlage bekannt, dass wir von Natur, von Geburt aus ein böses Wesen haben, das Gott nicht gefallen kann und dass wir einen Erlöser brauchen. Das Bekenntnis ist komprimiertes Bibelwissen. Als 1934 die große Begeisterung kam, Adolf Hitler ist der von Gott gesandte Prophet für unser Volk, eine nationale Erhebung vom Heiligen Geist gewirkt, auf die müssen wir hören, wir müssen auf die Worte Adolf Hitlers hören. Da hat die bekennende Kirche in der Erklärung von Barmen gesagt, Jesus Christus ist das eine Wort, das wir im Leben und im Sterben zu hören haben. Verstehen Sie, das Bekenntnis ist nicht eine Doktrin, sondern will biblisches Wissen komprimiert. So komprimiert, dass manchen schon anstößig ist, weitergeben und festhalten. Und in diesem komprimierten Bibelwissen, am liebsten würde ich jetzt ein paar Stunden weitermachen, sind so viele Gegenbewegungen drin, gegen das, was in allen Religionen und Ideologien drin ist, dass wir nur dankbar sein können für das Bekenntnis. In allen Ideologien, in allen Religionen spielen die Massen eine Rolle. Die Aufmärsche, die Kundgebung, die Prozessionen, die Massen. Das Bekenntnis nimmt auf, dass Jesus sich um Einzelne gekümmert hat. Den Hauptmann von Kapernaum und die blutflüssige Frau und den Bettler am Teich, am Tor von Jericho. Einzelne. Und deshalb, ich glaube an Gott und ich. Ich, kleines Menschlein, darf mich anhängen an diesen großen Gott. In allen Religionen, Ideologien wird gesagt, was endlich getan werden muss. Wir müssen uns zusammenreißen. Wir müssen miteinander uns an den Laden legen.
allen Religionen, allen Ideologien ist dies, wir müssen etwas tun. Und die Christenheit ist heute überfremdet. Merken Sie es denn gar nicht von dem, wir müssen etwas tun für die Gerechtigkeit der Welt, für den Frieden, für die Bewahrung der Schöpfung. Als das mal bei einem Weltgebetstag der Frauen gesagt wurde, hat meine Mutter dazwischen gerufen, ich schaff's doch noch nicht mal zu Hause. Was das für eine Unnüchternheit, wir machen die Gerechtigkeit der Welt. Und da sagt das Bekenntnis hinein in das, was wir machen müssen, was Gott gemacht hat, was er bis heute tut, der gnädige Gott, und was er mit mir bis in Ewigkeit hinein zu tun vorhat. Das ist ein ganz anderer Ton. Er, der Schöpfer der Welt, der Erlöser, der Heimbringer. Da darf man am Bekenntnis nicht zweifeln. Oh, wäre doch komisch, wenn Menschen nicht zweifeln würden. In einer Welt, in der die meisten gar nicht mehr rechnen, dass Gott eingreift, dass es Wunder gibt. Dass Gott die Welt nicht den Teufel überlässt. Der redet vom Teufel. Dass Gott der Allmächtige ist. Und wie kann er da am 11. September das in New York geschehen lassen? Wenn einmal Gott den kleinen Finger abzieht, um zu zeigen, dass er die ganze Welt fallen lassen könnte, dann kritisieren wir uns, wie kann Gott das zulassen und merken nicht, dass wir bis heute jeden Tag unsere ganze Welt getragen sind. Von der Güte Gottes, wir hätten uns doch längst schon selbst vergiftet, in die Luft gesprengt, wenn Gott nicht in Güte tragen würde. Also, lassen sich durchs Bekenntnis mitnehmen und auch den Zweifelnden helfen, sie nicht als dumme Leute darstellen. Seit Jesus extra für den Thomas als Auferstandener erschienen ist. Thomas, komm. Zweifelnden Thomas. Gilt in der Christenheit, erbarmt euch der Zweifel. Die schwer tun gerade an diesen kantigen Sätzen des Bekenntnisses. Aber helft ihnen zu verstehen. Bruder Nonnenmann hat von seinem Computer erzählt und von seiner Suchmaschine. Ich tue mich immer noch schwer mit dem simpelsten Handy und mit meinem Notebook. Und wenn meine 11-jährigen Enkel kommen, sagen sie, Opa, du verstehst gar nicht, wie viele Funktionen da noch drin sind. Aber sie bringen mir es langsam und geduldig bei. Ist auch schön, dass man wieder Vertrauen kriegt zu den Enkeln, dass sie mir sagen, wo die Welt lang geht. Aber so ähnlich, mit pädagogischer Liebe, müssten wir beim Bekenntnis, wenn Menschen zweifeln, da du ahnst ja gar nicht, was da drin steckt, an Herrlichkeit, an befreiendem Wissen, an Fakten, die unser Leben verändern können, die sie nun in dieser Ausstellung, die uns als Geschenk gemacht wurde, und herzlichen Dank nochmal allen Veranstaltern, begreifen, erfühlen, ertasten, sehen sollen, was wir an unserem Bekenntnis haben. Denn, einer der großen Sätze der Bibel, aber es gibt eigentlich nur große Sätze in der Bibel, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Seien Sie einmal gespannt darauf, dass Gott noch große Aha-Erlebnisse für Sie bereit hat. Herzlichen Dank fürs Zuhören.